Guten Tag allen nah und fern hier in Pastörchens Podcast heute am ersten Wochenende im Juli. Der Podcast ohne üblichen Podcast-Schnickschnack, ohne Musik als Intro, ohne Jingle und ohne Gong. Vielleicht wird es trotzdem anregend und interessant, einfach so ins Handy gesprochen. Heute, am ersten Wochenende im Juli und am kommenden Wochenende geht es in zwei Folgen um Lesungen aus der Lebensgeschichte eines Mannes, der anno 1770 geboren wurde. Die Überschrift fasst die ganze Geschichte zusammen. Gottfried Schnettger, 1770 bis 1861, ein einfacher Küsterssohn aus Deilinghofen in der Grafschaft Mark, wird Gutsbesitzer und Schlossherr in Machern bei Leipzig, der Weg eines Deilinghofers in der Goethezeit. Vor der Lesung der Autobiografie Schnettgers in zwei Teilen sind hier sicherlich einige Vorbemerkungen hilfreich. In dieser Überschrift ist sehr betont von Deilinghofen die Rede, und das ist auch ganz richtig so. Denn in Deilinghofen, da war ich fast 20 Jahre lang gerne Pfarrer, und in Deilinghofen ist mir die Kirchengeschichte, die Heimatkirchengeschichte dieses Dorfes ungeheuer wichtig geworden durch die Bekanntschaft und Zusammenarbeit mit meinem Freund Paul Kramme, dem Journalisten, und dem Heimatforscher und Freund Harald Korsch-Gerdes, der vor 25 Jahren früh verstorben ist. Harald Korsch-Gerdes zum Gedenken, der viel zu früh, wie wir finden, am 17.04.1997, genau vor einem Vierteljahrhundert, sehr plötzlich und ganz unerwartet starb, ist diese doppelte Podcast-Sendung gewidmet. Denn durch Harald sind wir an diesen Stoff gekommen, als er nicht lange vor seinem Tod von dem Ansichtskartensammler Brüseke aus Immaterbach einen Zufallsfund von einer Ausstellung für die evangelische Kirchengemeinde erwarb, für die Korsch-Gerdes auch Presbyter war. Dieser Zufallsfund liegt hier vor mir, ein grünes Büchlein, gebunden mit 63 Seiten, die in schöner, sehr gleichmäßiger Handschrift eng beschrieben sind. Ja, das ist die handgeschriebene Autobiografie dieses ungewöhnlichen Mannes Gottfried Schnettger. Ich lese hier auf Seite 1 die Überschrift. Da steht: Mein Lebenslauf, Punkt, aus dem Gedächtnis niedergeschrieben, im Dezember 1847 und meinem Sohn übergeben, am Todestag seiner Mutter am 3. März 1848. Geschrieben hat Schnettger diese Seiten also als 77-jähriger Witwer, und es kommen darin nur Erlebnisse vor und Ereignisse bis 1813, bis zum einschneidenden Erlebnis der Völkerschlacht in Leipzig. Zusammen mit Freund Paul Kramme habe ich im Juni 2022 diese gesamten 63 Seiten der Lebensbeschreibung in lesbarer Form in eine PDF-Datei mit 18 DIN A4 Seiten gebracht, die noch in diesem Jahr nach weiterer Überarbeitung veröffentlicht werden sollen. Bevor ich aus Schnettgers Autobiografie den ersten Teil lese, der seine jungen Jahre in Deilinghofen betrifft, hier noch weiteres zur Vorbereitung und zum besseren Verständnis von Schnettgers Text. Übrigens kann man Einleitendes zu diesem Text auch auf einer eigenen Seite im Internet lesen. Die Adresse lautet tinyurl.com/Schnettger. Im Einzelnen Theodor Ida Nordpol Y Ulrich Richard Ludwig.com/ und dann großgeschrieben Siegfried, dann weiter Cäsar Heinrich Nordpol Emil Theodor Gustav Emil Richard. Auf dieser Webseite stehen viele Links, die das hier Erzählte illustrieren und verdeutlichen. Ich jedenfalls finde Schnettgers Leben insgesamt, das ist eine außerordentlich reizvolle und wichtige Geschichte. Ein Stoff, aus dem man leicht einen spannenden Roman oder einen Dokuspielfilm machen könnte. Die Hauptrolle spielt da ein fast noch kindlicher Habenichts aus Deilinghofen. Der kleine Gottfried Schnettger. Gottfried Schnettger, dessen Patenonkel und Namensgeber der dortige bedeutende Pfarrer und Herrenhuter Gottfried Dümpelmann ist. Der wirkte von 1765 in Deilinghofen bis zu seinem Todesjahr 1791 im Dorf. 1791, das ist übrigens auch Mozarts Todesjahr gewesen. Als Sohn des Deilinghofer Küsters ist unser Schnettger über Dümpelmann seinen Pastor und Patenonkel hinaus mit der evangelischen Kirche in Deilinghofen verbunden. Und die überaus interessante Beschreibung seines Heimatdorfes bildet den ersten Teil von Schnettgers Biografie. Mit einigen Fakten zur Geschichte des Dorfs am Felsenmeer, die man nirgends sonst überhaupt irgendwie lesen kann. Von diesem Ausgangspunkt aus startet die Traumkarriere geradezu vom Tellerwäscher zum Millionär. Und Schnettgers Karriere, die fängt so an. Herr Kaspari, der erste der Mitbewohner des kürzlich gegründeten Hauses Stephanopel, Kaspari war Faktor in der Garnbleiche, also Fabrikherr, der kennt den Küsterssohn aus Deilinghofen und mag ihn. Und er empfiehlt ihn den Gebrüdern von der Becke, die als bedeutende Kaufleute aus Iserlohn stammen und an ihrem Firmensitz in Leipzig Geschäfte machen. Kurzum, Gottfried, der Halbwüchsige, kommt bei den von der Beckes in die Lehre. Er geht mit ihnen von Deilinghofen aus nach Sachsen, wo er von da an bleibt, wo er groß wird und bedeutend, wo er schließlich auch einmal begraben wird. Und dann kommt das, was in der genannten Überschrift so zusammengefasst wird. Küsterssohn aus Deilinghofen wird Gutsherr und Schlossherr in Machern bei Leipzig, der Weg eines Deilinghofers in der Goethezeit. Hier nur einiges wenige zu diesem Weg. Der Lehrling wohnt ganz zentral mitten in Leipzig bei den übrigens ledigen Gebrüdern von der Becke und macht bei ihnen eine traumhafte kaufmännische Karriere, wobei er auch viele Geschäftsreisen nach England unternimmt, in denen er sich fortbildet, bis er dann schließlich vollends das ganze Geschäft übernimmt und sehr wohlhabend wird. Letzteres wird unterstützt durch Jettchen Hansen. Jettchen Hansen ist Gottfrieds große Liebe, die sehr gut aussehende schwarzhaarige Tochter eines angesehenen Leipziger Bürgers Friedrich Ludolf Hansen, der dort als Kaufmann, Baumeister und Ratsmitglied hohes Ansehen genießt und sehr reich ist. Gottfried heiratet sein Jettchen, wie er sie liebevoll in seiner Lebensbeschreibung nennt. Natürlich ist Jettchen auch eine überaus gute Partie, die den gemeinsamen Wohlstand mehrt. Machern, das ist ein 17 Kilometer von Leipzig entfernter Ort. Und der spielt in der Liebesgeschichte zwischen Jettchen und Gottfried eine große Rolle. Denn dort sind die frisch Verliebten zum ersten Mal gemeinsam hingefahren und sie lieben diesen ihren Ort. Das wird sozusagen der Lieblingsort ihrer Liebesgeschichte. Und Machern spielt dann die Hauptrolle in beiden Lebensgeschichten. Denn 1806 kaufen sie Machern. Das große Gut, das Schloss und der riesengroße Macherner Landschaftspark mit all den geheimnisvollen dortigen freimaurerischen Bauwerken und Denkmälern, alles gehört den Eheleuten Schnettger. Und in der Macherner evangelischen Kirchengemeinde spielt Gottfried, der anders als seine Vorgänger nicht dem Adel entstammt, die Rolle eines Kirchenpatrons. Das Konterfei des in Deilinghofen Geborenen kann man heute noch dort auf einem Glasfenster in der alten Macherner Kirche sehen. Es fehlt noch aus dem genannten Titel der Kommentar zu dem, was das denn heißt, ein Deilinghofer in der Goethezeit. Wie kommt man bei Gottfried Schnettger auf Goethe? Da gibt es erstaunliche und aufregende biografische Zusammenhänge zwischen Goethes und Schnettgers Lebensweg. Nur 4 Jahre, bevor Schnedker Machern erwarb, anno 1802, war das Jahr, als der Vorvorbesitzer Macherns, Karl Heinrich August Graf von Lindenau, nach langen Jahren des Wirkens am Ort und auf dem Gut seinen Besitz aufgab und sich beruflich veränderte von Machern weg. Und dieser Karl Heinrich August Graf von Lindenau ist mit Goethe befreundet gewesen, wie man zum Beispiel auch aus dem Wikipedia-Artikel erkennen kann. Der genannte Graf ist auch Besitzer von Auerbachs Keller in Leipzig. Auerbachs Keller, der ja bekanntlich auch im Faust vorkommt. Ein Ort, wo zum Beispiel Goethe und der Erzieher dieses Grafen, der lindenauische Hofmeister Ernst Wolfgang Behrisch, in ihrer Jugend miteinander zechen und diskutieren. Ja, für den jungen Goethe in Leipzig wird Behrisch ein Jugendfreund, zu dem Goethe jedenfalls in seiner Jugend aufsieht und an dem er sich orientiert. Und diese Jugendfreundschaft und Verbindung hat auch auf Behrings Schützling und Schüler Karl Heinrich August Graf von Lindenau ausgestrahlt. Spuren von Goethe zum Beispiel führen nach Machern und auch in jenen freimaurerisch geprägten Landschaftspark, der sicherlich den Freimaurer Goethe tief beeindruckt hat. Last not least, so zeigt sich in der Selbstbiografie Schnedkers am Ende, wird nach den Napoleonischen Kriegen der Gutsherr aus Machern in Leipzig aus nächster Nähe Augenzeuge und Zeitzeuge der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813. Bei deren Ende kann unser Schnedker als Augenzeuge und Zeitzeuge anschaulich erzählen, wie genau es damals sich zugetragen hat. In der PDF-Datei steht das auf Seite 17, ich zitiere. Am Mittag zogen die Verbündeten in Leipzig ein. Der König von Preußen, der österreichische König, der russische Kaiser kamen zusammen auf den Markt mit ihren Generalen und begrüßten sich. Ich sah dies vom Balkon des Kochshofs mit an. Es war ein erhabenes Schauspiel, all diese hohen Häupter als Sieger hier vereint zu sehen. Zitat Ende. Ganz zentral am Kochshof in Leipzig, und vergleiche das mal bei Wikipedia, befindet sich in jener Zeit das großherrschaftliche städtische Domizil des Machaner Gutsherrn Schnedker. In der Folgezeit hat Schnedker in Leipzig mit Vertretern der Gewinner der entscheidenden Völkerschlacht zu tun, zum Beispiel mit einem wichtigen General der russischen Armee, mit dem er in Leipzig kommunal zusammenarbeitet, mit Nikolai Repnin. Wer das ist, das erfährt man bei Wikipedia in einem Artikel mit zwei Porträts von diesem wichtigen Mann. Der heißt ausgeschrieben Nikolai Grigorjewitsch Repnin-Wolkonski und er wird dort in Wikipedia als Teilnehmer bei der Völkerschlacht benannt und auch als Generalgouverneur in Sachsen, in Klammern Vizekönig. Schnedker hat nicht nur geschäftlich mit diesem Repnin zu tun, sondern pflegt auch gesellschaftlichen Umgang mit ihm, wobei er ihm zum Beispiel einen 22-pfündigen Karpfen zum Geschenk macht. Das wirkt sich gut aus auf das Schicksal der Leute in Machern, die vom Krieg sehr gebeutelt sind. Mit diesem Kapitel der Völkerschlacht bei Leipzig endet Schnedkers Lebensbeschreibung und hier endet auch meine kurze Zusammenfassung dieses ganzen Buches und ich beginne mit dem Lesen des ersten Kapitels über Deilinghofen. Gottfried Schnedker, mein Lebenslauf. Aus dem Gedächtnis niedergeschrieben im Dezember 1847 und meinem Sohn übergeben am Todestag seiner Mutter am 3. März 1848. Mein lieber Sohn, die Lebensgeschichte eines Menschen hat immer etwas Interessantes, auch wohl Belehrendes, selbst dann, wenn derselbe uns auch nicht nahesteht. Desto mehr wird es dich hoffentlich erfreuen, wenn du den ganzen Lebenslauf deines Vaters erfährst, den ich dir hiermit überreiche. Dabei muss ich bedauern, dass ich nie ein Tagebuch gehalten, was ich jedem empfehle, und alles aus dem Gedächtnis entnommen habe, was in meiner 77-jährigen Laufbahn vorgefallen. Die Hauptbegebenheiten von meiner frühesten Jugend an wirst du darin finden. Meine Lebensgeschichte wirst du zuweilen wunderbar, vielleicht auch etwas romanhaft finden, aber ich versichere dir, dass sich alles so zugetragen, wie ich es hier gebe. Wenn ich mitunter etwas weitläufig gewesen, so habe ich dabei bedacht, dich auch mit Sachen bekannt zu machen, die mit meiner Geschichte mehr oder weniger in Verbindung stehen. Du wirst sehen, wie mich die Vorsehung von der Stufe, worauf ich als Jüngling gestanden, bis zu der, wo ich jetzt stehe, gehoben hat. Treu geleistete Dienste meinen Vorgesetzten, strenge Rechtlichkeit, Tätigkeit und Häuslichkeit sowie eifriges Bestreben nach Selbstbildung durch Umgang mit älteren, erfahrenen, gebildeten Männern und guten Büchern haben dazu beigetragen. Unterricht im höheren Wissenschaften ist mir nicht zuteil geworden. Die wenigen Kenntnisse, die ich besitze, habe ich durch Fleiß mir selbst erworben. Auch jetzt, in meinem hohen Alter, setze ich meinen Selbstunterricht fort und ergreife jede Gelegenheit, die sich mir darbietet, noch zu lernen. Vielleicht würde dies nicht der Fall sein, wenn ich wohlhabende Eltern und von diesen eine Erbschaft zu erwarten gehabt hätte. Möge doch dieses meinen Enkeln als Beispiel dienen und sie beherzigen, dass das, was man sich selbst erwirbt, sei es Kenntnis oder Vermögen, immer Segen und gute Früchte bringt und angenehme Erinnerungen zeitlebens erweckt. Zur Bedingung mache ich dir, dass du diesen meinen Lebenslauf niemand mitteilst, bis ich von dieser Welt geschieden. Aber auch dann nur den wenigen, die du als gegrüßte Freunde dazu würdig findest. Und auch die, die diesen Podcast hören, dürfen das auch hören. Jetzt fängt's an. Deilinghofen, ein großes preußisches Dorf und bedeutendes Kirchspiel in der Grafschaft Mark in Westfalen mit Kirche, Schule und mehreren eingepfarrten Dörfern und kleineren Ortschaften lutherischer Religion, ist der Ort, wo ich den 24. Dezember 1770 abends 10 Uhr das Licht der Welt erblickt habe. Deilinghofen hat eine schöne Lage am Fuße eines hohen, 2 Stunden langen Berges, Balver Wald genannt. Ein fruchtbares Tal treibt zur Landwirtschaft, hat einen Steinbruch, wo Platten-PP gebrochen werden. Es ist entfernt 1,5 Stunden von der in ganz Europa berühmten Fabrikstadt Iserlohn, 2 Stunden von der Fabrikstadt Altena, der Sitz der ehemaligen Grafen von der Mark, 2 Stunden von Balve, 1,5 Stunden von Menden. Balve und Menden gehörten damals dem Kurfürsten von Köln und waren streng katholisch. Bei Prozessionen gingen die Lutheraner dahin, um das Schimpfen der Pfaffen auf Luthern und die Protestanten anzuhören und über ihr Verdammen zu lachen. Doch musste man sich sehr verbergen, um nicht totgeschlagen zu werden. In Deilinghofen hatte ein Herr Mollerus, ein Privatinstitut zur Erziehung vornehmer, begüterter Kinder eingerichtet und die schöne, wohlerzogene Tochter eines Bauerngutsbesitzers aus Brockhausen, 1/2 Stunde von Deilinghofen entfernt, geheiratet. Dieser Mollerus hatte einen Bruder, der zu Fuß nach Herzogenbusch ging, im Handel viel verdiente und dessen 2 Enkel jetzt Gesandte an europäischen Höfen sind. Mein Vater, Kaspar Dietrich Schnettger, aus Werdohl gebürtig, wurde sein Nachfolger und heiratete auch dessen Witwe. Einzuschieben ist an dieser Stelle, dass damals in Deilinghofen und anderswo das Schullehreramt und das Küsteramt aufs engste miteinander verbunden waren. So war auch der Küster Mollerus gleichzeitig Lehrer und sein Nachfolger, der Küster Schnettger, war auch Lehrer.
Meine Eltern hatten mehrere Kinder, wovon drei am Leben geblieben. Eine Tochter Elisabeth heiratete einen Schullehrer, genannt Hinselmann in Evingsen, eine halbe Stunde von Altena. Ein Dorf, worin fast lauter Drahtzieher, aber auch zwei große Güter waren. Eines gehörte dem Herrn von Lebelbuhr und das andere Pieper. Es war auch nach Iserlohn 2 Stunden weit eingepfarrt. Von Evingsen bis Altena ist ein enges Tal und ein Fluss, der viele Drahtrollen treibt. Einen Sohn, Dietrich. Dieser lernte in Iserlohn in einem Stahlwarengeschäft, ging nach Holland, sich zu vervollkommnen, wurde sehr geschickt, ergab sich aber später dem Trunk bis an sein Ende. Das dritte und jüngste Kind war ich. Gottfried Wilhelm Dietrich Schnettger. Den Dietrich habe ich aber der Kürze halber weggelassen. Mein Vater starb, als ich etwa 5 Jahre alt war, und ich kann mich seiner nur dunkel erinnern, weil er mich immer mein Benjamin nannte. Meine Eltern waren nicht wohlhabend, hatten aber ihr gutes Auskommen. Bald nach dem Ableben meines Vaters hatte meine Mutter viel Unglück. Es wurden in einer Nacht eine Kammer erbrochen, worin ihre wertvollen Sachen, Kleidungsstücke, Silbergerät pp. Waren und alles gestohlen. Nie sind die Diebe entdeckt worden. Kurze Zeit nachher brannte das Haus, worin wir wohnten und der Gemeinde gehörte, des Nachts ab und fast alles, was wir noch besaßen, wurde ein Raub der Flammen. Mich hat man während dem Feuer vermisst und erst den anderen Morgen im Garten hinter einem Baume schlafend wiedergefunden. Meine Mutter hatte ein Haus oben im Dorf auf einem hohen Felsberge, die Klippe genannt, im städtischen Stile erbaut, was aber alt war, mit einem Kamp, der als Feld benutzt wurde, was nur ein paar Taler Miete kostete von Bergleuten, die bei Sundwig Eisenstein zutage brachten, der in Rödinghausen geschmolzen wurde. Bei Sundwig ist eine berühmte Tropfsteinhöhle, die nach alter Sage bis Balve gehen soll. Ich war oft darin, da es nur eine halbe Stunde von Deilinghofen war. Aus diesem Haus war eine herrliche Aussicht über das Dorf bis Iserlohn und mehrere Orte. Mein Vater, der schon lange kränklich gewesen und sein nahes Ende gefühlt, hatte meine Mutter bewogen, schon bei seinem Leben ein in ihrer jetzigen Wohnung ganz naheliegendes, hübsches Bauerngut, welches dem Landrichter Pütter in Altena gehörte, zu pachten und sich davon mit ihren Kindern zu unterhalten. Meine Mutter widmete sich nun nicht alleine der Landwirtschaft, sondern legte auch in dem geräumigen Hause eine Gastwirtschaft, Brauerei und Bäckerei im Kleinen an, womit sie Glück hatte. Dieses Gut kaufte einige Jahre nachher mein Stiefbruder Goswin und ich borgte ihm das Geld dazu, habe aber nie Zinsen noch Kapital zurückerhalten. Meine älteren Geschwister unterstützten sie. Die günstige Lage dieses Hauses nahe an der Kirche und Landstraße brachten viel Zuspruch. Aber nun bekam die gute Mutter wieder neue Sorgen. Elisabeth war verheiratet, Goswin war Soldat und Dietrich trat seine Lehre in Iserlohn an. Dieses verursachte ihr nicht alleine viel Ausgaben, sondern sie verlor auch ihre Gehilfen und musste nun mit Gesinde arbeiten. Durch Klugheit und Gewandtheit hat sie aber ihr Geschäft mit Glück fortgesetzt. Meine Geschwister hatten beim Vater guten Unterricht erhalten, ich aber noch gar keinen. Die Lehranstalt meines Vaters hörte mit seinem Tode auf. Ich musste nun in die Dorfschule gehen, um Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen, wobei meine gute Mutter mich sehr unterstützte. Um jedoch bessere Fortschritte zu machen, schickte sie mich nach Evingsen zu meinem Schwager. Hier lernte ich in kurzer Zeit viel, weil ich mir unendliche Mühe gab, um bald wieder nach Hause zu kommen. Ich würde aber noch mehr gelernt haben, wenn ich nicht außer der Schule viel häusliche Arbeiten als Graben im Garten, Holz machen und dergleichen hätte verrichten müssen. Mein Schwager behandelte mich überhaupt sehr hart und tyrannisch, und ich war froh, als meine Mutter mich wieder nach Hause verlangte, um ihr in der Wirtschaft beizustehen. Ich war jetzt ungefähr 10 Jahre alt, munter, gesund und kräftig, konnte überall Hilfe leisten. Die Bedienung der Gäste machte mir Vergnügen, man spaßte mit mir, neckte mich, wo ich lernte, wieder zu antworten und mit Leuten umzugehen. Das Weißbrotbacken konnte nur im Kleinen gemacht werden, weil der Absatz nicht groß und unser Vermögen nicht erlaubte, viel Weizen auf einmal zu kaufen. Da ich immer dabei half und es gut machte, so überließ mir meine Mutter dieses Geschäft bald ganz alleine. War das Weißbrot verkauft und es war Schwarzbrot noch vorrätig, Schwarzbrot ist Pumpernickel von pur Nickel, so dass keine Fuhre gebraucht wurde, so lief ich mit einem Sack nach Hemer, kaufte einen Berliner Scheffel Weizen, trug ihn in die dasige Mühle, ließ ihn ganz fein mahlen und trug das Mehl auf dem Kopfe 1 Stunde weit nach Hause. Dieses wurde mir freilich im Sommer besonders bei großer Wärme beschwerlich. Was man aber gerne und mit Liebe tut, wird einem nicht sauer. Zu Hause angekommen, band ich meine weiße Schürze vor, sonderte durch ein Sieb die Kleie ab, nahm dann ein feines Florsieb, ließ das Mehl durchlaufen und bekam so das feinste Mehl, wovon ich Weißbrot Stuten genannt und Plätze backte. Stuten wurden länglich von zweierlei Größe gemacht, Plätze, ähnlich dem Prophetenkuchen, wurden rund gemacht und mit Salz bestreut. Von dem Mehl, was im Sieb blieb, wurden runde Brote, Granzstuten genannt, gebacken. Die Kleinen bekamen das Vieh in die Tränke. Zu Weihnachten wurde viel Weißbrot gebacken, Hedwigen genannt. Rund zweierlei Größe, aber mit Brezeln und anderen Figuren geziert. Alle Leute beschenkten sich damit. Und jeder Pate bekam einen. Auch Branntwein, den wir nur von Iserlohn beziehen durften, verschenkten wir. Da dieser aber in Menden viel wohlfeiler war, so ging ich oft des Nachts dahin und schmuggelte in einem Fässchen oder Krugen so viel ein, als ich tragen konnte. In früheren Jahren hatte eine adlige Familie von Bromberg ein Gut in Deilinghofen besessen. Das Haus wurde jetzt von einer Frau, die sich von Düth nannte und 2 uneheliche Kinder hatte, bewohnt, war aber ganz zerfallen und die Leute mussten sich mit Händearbeit ernähren. In Deilinghofen war noch ein Gasthof. Da wir aber das Glück hatten, den meisten Zuspruch zu haben, so besserten sich unsere Umstände. An Sonntagen hatten wir immer viel Gäste. Entfernte Eingepfarrte kehrten bei ihrem Kirchgange bei uns ein und verzehrten immer etwas. Nach dem Nachmittagsgottesdienst kamen manche zum Bier, Kegeln und Kartenspiel. Kartengeld wurde nicht verlangt. Dagegen aber mussten die Verlierer an die Gewinner in Plätze zu 1 Stüber das Stück bezahlen. Ich stand immer an den Spieltischen. Und wenn ein Spiel beendigt, legte ich den Gewinnern ihre gewonnenen Plätze hin und ließ mir von den Verlierern gleich das Geld dafür geben. Oft gingen alle Plätze ab und ich musste den anderen Tag wieder Mehl holen und backen. Auch fremde Reisende von allen Ständen sprachen zuweilen ein und blieben auch wohl nachts bei uns. Da ich sie immer bediente, lernte ich mit Menschen umgehen, wurde gewandter und erhielt Beifall. Ich glaube, dass vielleicht das viel auf meine Zukunft gewirkt hat. Es ist gewiss, dass Umgang mit Menschen den Menschen bildet. Mein Stiefbruder Goswin Mollerus hatte mit viel Mühe und Kosten den Abschied erhalten, heiratete die Tochter eines großen Gutsbesitzers in Beingsen namens Luise Beingsen, 1 Stunde von Deilinghofen, erhielt damit eine hübsche Ausstattung, aber wenig Geld, weil das Gut immer der älteste Sohn bekam. Da die junge Frau sich nicht zur Gastwirtin schickte, so trieb meine Mutter diese allein. Goswin mit seiner Frau besorgte nun die ländlichen Arbeiten und machte auch zuweilen kleine Geschäfte mit Holz, Pottasche und dergleichen. Wir wurden auch veranlasst, den Zoll in Pacht zu nehmen. Es musste nämlich alles Vieh, leer oder angespannt, was aus dem Kölnischen kam, in Deilinghofen als dem ersten Grenzorte Zoll bezahlen. Auch die Juden mussten die Person ein Stüber geben. Durch die gute Wirtschaft und Sparsamkeit hatten wir es doch wieder so weit gebracht, dass wir anständig leben konnten. Auch ich verdiente mir zuweilen ein kleines Taschengeld. Waren große Hochzeiten oder Kindtaufen, so wurde ich gebeten, dahin zu kommen und das Brot dazu zu backen. Dieses Brot war von Weizenmehl und nur die Kleinen abgesondert, rund geformt, und jeder Gast bekam ein Brot. Ich erhielt für meine Arbeit einen Taler. Zu solchen Festen wurden wohl 100 bis 150 Personen eingeladen. Sie waren gewöhnlich im Sommer und es wurden im Freien gekocht und an langen Tafeln gespeist und dauerten 3 Tage. Nach dem Essen opferten jeder Gast der Braut ein Geschenk an Geld, was der Pfarrer und Schulmeister einnahmen, aufschrieben und der Braut nachher übergaben. Im Herbst bis tief in den Winter stellte ich Dohnen, worin ich Krammetsvögel fing. Hatte ich einige gefangen, so trug ich sie nach Iserlohn zum Verkauf. Für Amseln, Zippen und Weindrosseln bekam ich 4 Stück, ein Kastenmännchen. 2,5 MGR und für 2 Stück Schnerren, Ziemer, Gäramseln dasselbe. Von der Lösung baute ich mir selber einen kleinen Vogelherd. Hier machte ich aber den Fehler, dass ich ihn auf einem Wacholderberg verlegte, wo die Vögel lieber auf die Büsche als auf den Herd fielen. Darum fing ich darauf nicht so viel als in den Dohnen. Ich kaufte mir auch zuweilen in Iserlohn ein paar Pfund Schnupftabak und Rauchtabak, den ich im Einzelnen wieder verkaufte und ein paar Stüber verdiente. Als ich 11 bis 12 Jahre alt schon leidlich schießen konnte, ging ich zuweilen auf den Anstand und schmuggelte ein Häschen oder sonst etwas in die Küche. Goswin, der ein guter Schütze war, mein Lehrmeister. Obgleich ich beständig bei jeder Arbeit mithelfen musste, so versäumte ich doch nicht, mich auch ohne Lehrer selbst im Schreiben, Rechnen, pp. Zu unterrichten und mich zu üben. Die Bibel las ich fleißig, sowie andere religiöse Bücher. Schriften von anderen Gegenständen hatte ich nicht. Die Lust, etwas zu lernen, war bei mir so groß, dass ich jede müßige Minute dazu verwendete. Ich war nun im 14. Jahre und meine Mutter verlangte, dass ich mich entschließen sollte, ein Fach zu wählen, wozu ich am meisten Neigung hätte, und glaubte damit, in Zukunft mein Brot erwerben zu können. Meine Antwort war, dass ich wünschte, Gastwirt zu werden. Sie billigte meinen Entschluss, ging mit mir nach Iserlohn zu dem ersten Gasthofsbesitzer, Herrn Riedel, um mich bei diesem in die Lehre zu bringen. Allein dieser gab uns die untröstliche Antwort, dass er mich jetzt nicht annehmen könne, weil alle Stellen bei ihm besetzt waren. Missmutig kehrten wir nach Hause zurück, in der Hoffnung, dass ich mir mit der Zeit mal eine andere Gelegenheit für mich finden würde. Zu meinem Glück erschien diese auch bald. Ein Herr Kaspari, der Faktor auf einer großen Bleiche in Stephanopel, 3/4 Stunden von Deilinghofen war und Kaufleuten in Iserlohn gehörte, kam häufig des Sonntags in unsere Kirche, weilo Stephanopel hierhin eingefahrt war, und kehrte jedes Mal bei uns ein. Herr Kaspari fragte mich eines Tages, ob ich wohl Lust hätte, nach Leipzig zu gehen. Da er oft mit mir spaßte, so hielt ich seine Frage jetzt auch für Neckerei und antwortete aber rasch mit Ja. Diesmal war es ihm aber ernst und erzählte uns, dass er bei seinem Freund, Herrn Kommissär Zickwolf, in Iserlohn gewesen und von diesem erfahren, dass die Gebrüder von der Becke von Iserlohn jetzt in Leipzig wohnhaft ihm aufgetragen, ihnen einen jungen Burschen, womöglich vom Lande, für ihre Handlung zu versorgen. Sein erster Gedanke wäre auf mich gefallen und er hätte Herrn Zickwolf gesagt, dass er mich zu ihm schicken wolle. Herr Kaspari trug mich nun auf, eigenhändig aufzuschreiben, wer meine Eltern, wie alt ich wäre und was ich gelernt hätte, diesen Aufsatz Herrn Zickwolf persönlich zu übergeben und mich ihm vorzustellen. Als ich mich diesem alten Herrn auf seiner Expedition zeigte und meinen Aufsatz übergab, musste ich einen langen Examen aushalten, den ich immer rasch beantwortete und womit er zufrieden zu sein schien. Er gab mir den Bescheid, dass er den Herrn von der Becke schreiben, wie er mich befunden und mir deren Entschluss nach Empfang bekannt machen wolle. Es dauerte nicht lange, als ich wieder Nachricht erhielt, zu ihm zu gehen. Als ich bei ihm erschienen, sagte er mir, dass er von den Herren von der Becke Auftrag bekommen, mich anzunehmen. Herr Zickwolf fügte hinzu, dass ich mich einrichten musste, schon zur nächsten Ostermesse nach Leipzig zu gehen, dass ich aber vorher noch einigen Unterricht im Rechnen und Schreiben in Iserlohn bekommen sollte, in der Herren von der Becke ihrem Hause wohnen, beköstigt würde und sie alles bezahlen wollten, auch dass ich meinen Dienst sofort antreten sollte, wie froh und glücklich ich nach Hause eilte, um meiner Mutter diese angenehme Nachricht zu bringen, und welche Freude die meinigen hatten, kann ich nicht mit Worten ausdrücken. Dieses geschah um Michaeli herum. Und da ich noch nicht konfirmiert war, so ging meine Mutter mit mir sogleich zu unserem Pastor, Herrn Dümpelmann, der mein Pate war, um ihn zu ersuchen, mich allein zu unterrichten und sobald er mich tüchtig befand, das heilige Werk der Konfirmation bei mir vorzunehmen. Dieser fand sich auch bereitwillig dazu, mir womöglich täglich auf seiner Stube einige Stunden zu geben. Da ich mir vorher schon hübsche Kenntnisse in der Religion und besonders in der Bibel gesammelt, so begriff ich seine Lehren leicht, und er sagte mir nach einiger Zeit, dass er mich in seiner Stube konfirmieren wolle und ich nächstens mit anderen zum heiligen Abendmahl gehen könne. Der Herr Pastor, mein Pate, war ein großer, strenger Mann, Herrnhuter, immer ernsthaft und streng. Beim Unterricht musste ich immer stehen. Gleich nach meiner Konfirmation ging ich zu Herrn Zickwolf und stellte mich zu seiner Verfügung. Dieser führte mich in das Haus der Herren von der Becke, welches groß und prächtig war, und trug dem Mädchen, welches Marianne hieß, allein das Haus bewohnte, bewachte und reinlich halten musste, auf, wie sie sich gegen mich verhalten sollte. Dann ging er mit mir zu dem ersten Schreibrechenmeister. Er sagte diesem, wie er mich unterrichten solle. Dieser Lehrer, dessen Namen ich vergessen, war ein alter Mann, rauchte immer sein Pfeifchen, war aber strenge und ein großer Rechner. Söhne der vornehmsten Leute kamen in seine Schule. Er wies mir einen Platz neben seinem Stuhl an und behandelte mich recht freundlich. Wieder in meiner Wohnung, in von der Beckes Hause angelangt, zeigte mir Marianne mein Zimmer, welches sehr schön, mit allem, was ich bedurfte, versehen war, und ich richtete mich bald ein. Außer der Schule machte ich die Aufgaben, die mir der Lehrer gegeben, machte mehr, wie mir aufgetragen, und erwarb mir dadurch Beifall meiner Vorgesetzten. Kastellanin Marianne, etwa gegen 30 Jahre alt, war ein gutes, häusliches Mädchen. Wir aßen und tranken immer an einem Tisch, und sie sorgte wirklich schwesterlich für mich. Als ich ungefähr 5 Monate in Iserlohn gewesen, sagte mir Herr Zickwolf, dass ich in einigen Tagen nach Leipzig abreisen müsste und mich dazu einrichten sollte, dass er mit Fuhrleuten, die Güter dahin führen, übereingekommen, mich mitzunehmen und wenn ich müde würde, mich auf ihren Karren zu setzen. Er gab mir im Auftrag der Herren von der Becke einen neuen Überrock von grauem Kalmuck, um mich vor Kälte zu bewahren, und 5 Taler Reisegeld verabschiedete mich und wünschte mir glückliche Reise. Am Palmsonntag wohnte ich noch der ersten Konfirmation des Pastor Strauß in Iserlohn bei. Nie habe ich eine so herzergreifende Konfirmationsrede wiedergehört. Alle Zuhörer vergossen Tränen. Der jetzige Oberhofprediger Strauß in Berlin ist sein Sohn. Iserlohn und meinen Bekannten sagte ich lebewohl und ging nach Deilinghofen, um die meinigen noch ein paar Tage zu genießen. Einer von den Fuhrleuten, womit ich reisen sollte, namens Pütow in Riemke, ein Dorf in unserem Kirchspiel, zu dem ich ging, um zu erfahren, welchen Tag sie von Iserlohn abfuhren und wo ich sie auf dem Weg antreffen könnte, sagte mir, dass sie am Karfreitag abends in Soest im Gasthofe, dessen Namen ich vergessen, bestimmt sein würden. Meine wenigen Habseligkeiten hatte ich in ein Paket, in ein Pack gepackt und Pütow übergeben. Wann kehrt der Jüngling heim ins Vaterland? Wann schaut er jubelnd seine Fluren wieder, der Jüngling kehret nie dahin zurück. Nach 77 erfahrungsreichen Jahren ist er ein alter, abgelebter Greis. Ein ander Vaterland hat ihm die Vorsehung angewiesen, wo er des Allmächtigen Ruf zur ewigen Heimat harret. Am Karfreitage 1786 früh 5 Uhr nahm ich Abschied von meiner guten Mutter und trat froh und wohlgemut meine Reise nach dem berühmten Leipzig an. Mein Halbbruder Goswin und Schwager Hinselmann begleiteten mich bis Menden, empfahlen mich Gott und kehrten nach Hause zurück. In Menden traf ich laut Abrede einen jungen Mann, Bäckersohn aus Iserlohn, der ebenfalls mit den Fuhrleuten nach Leipzig reisete, um sich da in der Bäckerei zu vervollkommnen. Wir gingen nun rasch vorwärts und waren abends bei guter Zeit in Soest, wo wir unsere Fuhrleute antrafen. Die Reise mit diesem Karren mit 2 hohen Rädern ging langsam, so dass wir erst nach 15 Tagen in Leipzig ankamen. Von unserem Recht, uns auf die Cabriolets zu setzen, machten wir nicht Gebrauch und gingen lieber zu Fuß, als uns zergliedern zu lassen. Leipzig. In Leipzig angekommen, kehrten die Fuhrleute im großen Blumenberge ein, lieferten mich bald nachher als ein lebendes Sollen ab. Ob und wie viel Fracht sie dafür bekamen, dass ich 50 Meilen lang neben dem Karren ging, weiß ich nicht.